Autoimmunität als Phänomen wird überhaupt nicht adressiert. Also kann man sagen, guck doch mal einfach, dass du was machst, dass du lebenszufriedener bist. Und wenn es nicht geht, dass du wenigstens einen Ausgleich machst, auch ehrlich zu sich zu sein, was stört mich in meinem Leben? Wo kann ich aktiv was verändern?
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tower Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn möchte Ihrem Körper einen einfachen Befehl senden. Doch die Nachricht kommt nur verzögert, unvollständig oder gar nicht an. Genau das kann bei Multipler Sklerose passieren. Die chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems greift die schützende Hülle der Nervenfasern an und stört die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper. Weltweit leben Millionen Menschen mit MS. Die Krankheit zeigt sich bei jedem Betroffenen etwas anders. Während manche nur leichte Beschwerden verspüren, kämpfen andere mit erheblichen Einschränkungen. Gerade diese Vielfalt der Symptome hat MS den Beinamen Krankheit der 1000 Gesichter eingebracht. Doch trotz ihrer Unberechenbarkeit gibt es heute mehr Hoffnung denn je. Moderne Therapien, eine frühzeitige Diagnose und intensive Forschung haben die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren grundlegend verändert. Umso wichtiger ist es, die Krankheit besser zu verstehen. Denn Wissen schafft Verständnis, nimmt Ängste und eröffnet neue Perspektiven für Betroffene, Angehörige und die Gesellschaft. Dazu sprechen wir heute mit Dirk Rüdiger-Nuschinski. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Bernhard und Daniela, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier mit euch über ein Thema sprechen zu können, was mir wirklich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten am Herzen liegt. MS-Autoimmunität. Genau.
Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, war es, schon einen Podcast direkt mit einer Betroffenen aus der Obersteiermark, die MS hat. Damals war es relativ neu, ein paar Monate zuvor erst diagnostiziert. Und wir,
aber die Diagnose hat zwei Jahre gedauert.
Ja. Und die hat wirklich unglaublich war das. Ja. Und haben wir mal so erfahren können, wie denn so ein Alltag wirklich aussieht, wie ein Mensch mit dieser Krankheit lebt und welche Up and Downs es teilweise innerhalb eines Tages gibt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir über das sprechen können mit jemandem, der das von der anderen Seite sozusagen betrachtet. Vorweg, bevor wir ins Thema einsteigen, eine Frage an dich. Wie sieht für dich ein schönes, freies Wochenende aus?
Uff, jetzt, das hat mich meine Frau gerade gestern gefragt. Wir haben ja heute Montag. Und ganz ehrlich, ich habe nicht in den letzten 10 Jahren nicht so viele freie Wochenenden gehabt tatsächlich. Ja, also ich habe da ein bisschen Radbau. Also ich bin jetzt 60 geworden Ende letzten Jahres und jetzt habe ich mir eigentlich vorgenommen, langsam mal so ein bisschen Piano zu machen. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, ist bei der Zeit nicht die Quantität, sondern die Qualität. Das heißt, das der Teil von Freizeit, den ich mir natürlich trotzdem auch nehme, den versuche ich mit meiner Frau intensiv auch zu erleben. Und halt den anderen Teil eben gibt's immer auch, ich bin selbstständig, ihr seid auch selbstständig, da gibt's immer was zu tun. Kennt ihr auch, gell? Ihr habt jetzt ja auch in eurem Büro, ich sehe da hinten genau,
ist es so. Natürlich. Und ich glaube, man muss sich das dann oft ganz bewusst schaffen, wie du sagst, dass dann eher die Qualität und nicht die Zeitspanne der Faktor ist, der zählt. Ja. Vor allem noch mehr, finde ich, wenn man dann über so Krankheitsbilder spricht. Und wenn man den Luxus hat, gesund zu sein, dann sollte das einem noch viel einfacher und besser fallen. Vielleicht, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können, kannst du kurz erklären, was wirklich konkret hinter dieser Krankheit steckt?
Also erstmal, MS, Multiple Sklerose, ist eine neuro inflammatorische, also neuroentzündliche bzw. neurodegenerative Erkrankung, die die mehrheitlich Frauen betrifft. Man sagt etwa 2/3 Frauen, 1/3 Männer, plus minus. Weltweit schätzt man etwa 3 Millionen Betroffene. Ich habe es mal recherchiert. Also in Deutschland weiß ich, das sind es etwa 300.000. In Österreich so zwischen 13 und 14.000 mit etwa 1.700 Neuerkrankungen pro Jahr. So die, der allergrößte Teil, 90% von den Menschen, die diese Diagnose kriegen, bekommen diese Diagnose als schubweise MS. Das heißt, das ist die entzündliche Form. Das heißt, die haben in bestimmten Abständen Schübe, wo einfach Krankheitssymptome auftreten. Und zwischen diesen Schüben ist quasi im Idealfall eine Pause, wo sich der Körper wieder regeneriert. Wenn es richtig gut läuft, dann gibt es eine sogenannte, also in dieser Remissionsphase, dass die Patienten sagen, jetzt habe ich von dem Schub nichts zurückbehalten. Im schlimmsten Fall bleibt von irgendeinem Schub etwas zurück. Innerhalb von, und jetzt streitet man sich ein bisschen, und das hat sich auch verbessert durch die, was du vorhin angesprochen hast, Bernhard, durch die verbesserten Therapien, hat sich dieser Moment, wo sich dieser schubweise Verlauf in einen progredienten Verlauf wandelt, wo also die Entzündlichkeit und die Schübe nicht mehr im Vordergrund stehen, hat sich so, sagt man, etwa so nach 10, 15 Jahren. Das heißt, die meisten Menschen, 90%, beginnen mit einem schubweisen Verlauf, haben Schübe, zwischendrin Remissionsphasen. Dann nach 10, 15 Jahren kommt eine SPMS, eine sekundär progrediente MS. Und was dann im Vordergrund steht, ist die axonale Degeneration. Stell dir vor, ein Nerv besteht aus einer Zelle, aus einer Hauptleitung, dem Axon. Und um das Axon sind so Isolationen gewickelt. Vielleicht wie bei so einem Elektrokabel, nur das Elektrokabel im Auto, da ist die Isolation durchgängig und bei der Nervenzelle eben alle, also in bestimmten Abständen. Dann einfach der Reiz, diese Romiejischen Schnürringe heißen, die überspringen muss, damit dann am Ende halt ein Aktionspotenzial entsteht und die Nervenzelle was durchgibt oder auch nicht. Okay, und bei dem schubweisen Verlauf ist eben das Autoantigen, diese Isolationsschicht, das Myelin. Und bei dem progredienten Verlauf ist es das Axon, der Draht innen drin.
Okay.
10% der Menschen beginnen die MS schon mit einem primär progredienten MS, einem primär progredienten Verlauf. Die haben gar keine Schübe. Wow. Punkt ist, was auch den Leuten vielleicht gar nicht immer so klar ist. Menschen, die mit einer schubweisen MS beginnen, haben alle durch die Bank weg auch schon axonale Schädigung. Es war von Anfang an, man spricht dann heute von der PIRA, Progression Independent of Relapse Activity. Das heißt, und das ist jetzt so, das ist jetzt nicht bei allen Menschen gleich intensiv, aber alle Betroffenen haben das. Und das kann eben bedeuten, dass jemand sagt, was ich nicht verstehe, ist, ich habe jetzt wirklich schon seit 4 Jahren keine Schübe mehr gehabt. So wie es aussieht, habe ich auch keinen progredierenden Verlauf und trotzdem geht mir es schlechter. Es ist auch gar nicht so einfach, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was wir im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass es immer schon einen axonalen Schaden gibt, weil der anders angegangen werden muss, therapeutisch. Und das ist der Grund, jetzt bin ich wieder bei dir, Bernhard, mit diesen Therapien, warum man heute sagt, von Anfang an relativ, sag mal, intensive Therapien zu machen, sagt die klassische Medizin, um eben die Entzündung unten zu halten, um auch schon diese axonalen Schädigungen im Vornherein zu unterbinden, weil die immer Folge sind von der Entzündung am Myelin. Genau.
Und warum haben das jetzt mehr Frauen als Männer?
Mir droht der Medizin-Nobelpreis, wenn ich das jetzt wirklich evidenzbasiert beweisen könnte. Ich weiß es nicht. Aber lass uns mal, Daniela, lass uns da mal kurz drüber nachdenken. Das bedeutet dann ja, dass es einen Unterschied geben muss. Es gibt ja viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Möglicherweise spielt was Genetisches eine Rolle, möglicherweise was Hormonelles tatsächlich. Und du findest nicht nur bei MS, auch bei anderen Autoimmunerkrankungen auch mehr Frauen als Männer betroffen. Also es ist jetzt nicht MS die einzige, wo es so ist.
Okay.
Es gibt ein paar, da sind die Männer on top, aber bei vielen sind es eher die Frauen und genau weiß ich es auch nicht.
Ja, wir hatten auch schon einige spannende Folgen über Gendermedizin etc., wie unterschiedlich das doch betrachtet werden sollte und hoffentlich jetzt auch vermehrt kommt zwischen beiden Geschlechtern. Eine Frage nochmal zum Anfang. Was könnte man
als Signale verstehen, dass man in einem Frühstadium dieser Krankheit ist. Also wir haben letztes Jahr mit der Betroffenen gesprochen und wie meine Schwester schon gesagt hat, das hat wirklich über 2 Jahre gedauert und hat so schubweise angefangen und der eine meinte das und der eine das und der eine das und sie hatte wirklich gesagt, es war eine Ärzte-Odyssee, die sie dann hingelegt hat, weil es auch teilweise Falschdiagnosen gab. Und bis es dann eben richtig zu den Schüben gekommen ist und dann ist man eben draufgekommen. Aber was könnte man wirklich für Signale verspüren, dass man sagt, okay, ich müsste mich jetzt auf das testen oder untersuchen lassen?
Also, erstmal, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, die Krankheit der 1000 Gesichter oder die Krankheit der 1000 Symptome. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, es gibt ein paar Red Flags, wo man sagen kann, okay, wenn das auftritt, dann denk bitte unbedingt an eine MS oder an eine Optikusneuritis. Also das gibt's auch nochmal als Differentialdiagnose zur MS. Sehstörungen mit Doppelbildersehen. Aber das hat nur ein ganz, ganz kleiner Teil von meinen Patienten. Da wird jeder Hausarzt, jeder Augenarzt sagen, oh, Sie müssen bitte unbedingt schnell zum Neurologen.
Okay.
Ja? Halbseitige Probleme mit Lähmung, mit Missempfindung, aber das kann durch alles mögliche andere auch sein. Aber wenn es jetzt eben nicht nur den Arm betrifft, nicht nur das Bein betrifft, wenn es die ganze halbe Seite betrifft, das heißt auch nicht, die haben MS, aber das heißt auf jeden Fall, hier ist was Systemisches unterwegs. Durchgemachter Schlaganfall, was auch immer. Und das wäre auf jeden Fall dann sicherlich, und da wird auch jeder Hausarzt sagt, gar nicht zögern, sofort eine Überweisung entweder ins Krankenhaus oder zumindest mal zum Neurologen zu stellen, wo dann die Patienten erstmal auch am besten aufgehoben sind. Aber es gibt halt total viele Allerweltssymptome. Weißt du, hey, wie viele Leute kennt ihr, die eine Fatigue haben? Das ist eine Epidemie. Und zwar in allen Altersgruppen. Ja, und dann sagen eben viele von diesen Patienten zum Beispiel auch, wissen Sie, müde bin ich schon 10 Jahre.
Ja.
Aber ich habe auch, ja, ich habe aber auch 2 Kinder, ich habe einen Mann, der ist nie daheim, was auch immer, so diese, oder ich habe ich bin berufstätig plus Kinder eben alleine, also die haben eben auch Gründe für ihre Fatigue. Und dann weißt du nicht, ist es, und dann muss man jetzt auch nicht gleich sagen, na, sie haben eine Fatigue, sie haben garantiert eine MS, um Gottes Willen, das ist auch eine ganz schlimme Diagnose, dann kriegen die Leute auch Angst. Also das ist ganz schwierig. Also es gibt wenige Red Flags, wo jeder, der sich ein bisschen mit Medizin auskennt, sagen wird, bitte umgehend Krankenhaus oder Neurologe. Aber ganz viele Symptome, die man anders klassifiziert. Und wenn ich mal ganz kurz den Spieß rumdrehen darf. Es kommen oft Patienten zu mir in die Praxis, die haben MS und haben irgendwelche Symptome. Eine Fatigue zum Beispiel, Missempfindung, Blasenstörung. Und es ist wirklich oft so, das ist jetzt kein Witz, dass das heißt, sie haben Symptom X und es passt zur MS, das wird dann die MS sein. Ich habe so oft erlebt, dass solche Symptome gar nicht MS-bedingt waren oder zum Teil nur von der MS ausgelöst waren. Da waren dann Probleme dabei, wie, ich sag mal, bei Missempfindungen irgendwelche Bandscheibenprobleme, HWS, LWS. Da waren Verklebungen von Faszien, wo eben die peripheren Nerven irritiert worden sind. Da waren Probleme mit B12 und mit B6. Bei Fatigue sieht man manchmal einfach, dass die Leute stressorisch runtergefahren sind. Also, dass der Vagus nicht mehr richtig aktiv wird, dass die Nebenniere nachlässt, dass die ein Problem haben mit der Energiebildung in den Zellen. Und das wird dann behoben. Und dann sage ich meinen Patienten, so was sie jetzt noch an Fatigue haben, das ist die MS. Und das andere war MS plus irgendwas.
Okay. Kann das auch vererbt werden? Also, wenn das in der Familie schon einmal da ist,
ja,
okay.
Gibt es. Aber das heißt jetzt nicht, wenn es einer hat, kriegen es alle auch. Und es gibt immer wieder auch und auch mehrheitlich Patienten, die sagen, ich habe echt nachgeforscht, kein Mensch in unserer Verwandtschaft hat es.
Ja. Auch das jetzt. Ja. Ja, so wie nämlich hat die auch erzählt, dass eigentlich keiner hat bei ihr in der Familie.
Ja.
Nur sie jetzt.
Und man weiß auch nicht, was es wirklich auslösen kann, oder?
Ach, weißt du, sag mal so rum. Wenn du die Leute interviewst, und das macht ja der Neurologe, das mache ich auch, dann bekommst du eigentlich 4 typische Stories erzählt. Also entweder ein lang anhaltender Stress oder ein stressorischer plötzlicher Impact. Oma tot, sowas. Das zweite ist ein Infekt, manchmal auch eine Impfung, aber auf jeden Fall ein Infekt. Das dritte ist eine große Hitze, der die Leute ausgesetzt waren. Und das vierte ist bei Frauen ein hormoneller Wechsel nach der Geburt meines zweiten Kindes, als ich eine andere Pille bekommen habe. Das sind aber nicht Ursachen, das sind dann die Auslöser, wo das System im Grunde genommen an einem Kipppunkt war und dann kam zum Beispiel der erste Schub. Genau. Und dann ist ganz wichtig, das ist, glaube ich, eine der Sachen, wo sich meine Arbeit unterscheidet von anderen Arbeiten. Für mich sind zwei Dinge wichtig rauszukriegen. Lieber Patient, du warst mal scheinbar ganz gesund. So, und zwischen dem, so, da gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück und wir gucken mal, was ist denn vor 20 Jahren bis heute, wo du deinen Schub jetzt bekommen hast, was ist denn da typischerweise passiert? Und dann frage ich nach eben stressorischen Dingen. Ich frage nach der Ernährung. Was ist mit den Zähnen los? Also Thema Amalgam-Co. Ich gucke mir an, wie ist die hormonelle Situation? Wie ist die Mikronährstoffsituation? Und du wirst jetzt, wenn du hinter das stressorisch oder hinter das initiale Ereignis gehst, bei all diesen Patienten individuelle Geschichten finden, wo du sagst, ah, okay, das war die allostatische Last, die dein Netzwerk belastet hat. Und irgendwann mal konntest du es nicht mehr halten, zack, und ist auf dem, Prigogine würde sagen, das Netzwerk ist auf eine andere Ebene von Homöostase gekippt, halt auf eine pathologische und bleibt jetzt plötzlich in der MS. So, und das ist dann auch der Grund, das kommt da nicht mehr raus, warum die Patienten nicht sagen, ich hatte mal, also es gibt wenige, die sagen, ich hatte mal einen MS-Schub vor 30 Jahren und dann kam nichts mehr. Aber die allermeisten sagen dann, ich hatte einen MS-Schub und seitdem habe ich einfach MS mehr oder weniger stabil oder eben instabil, weil das System kommt nicht mehr von alleine wieder auf einen besseren Attraktor als eben vorher.
Gibt's da Gemeinsamkeiten bei diesen Geschichten?
Oh, was ich meinen Patienten und auch wenn ich Seminare gebe, immer wieder sage, ist, die einzige Regel, die es gibt, ist, es gibt keine Regel. Es ist wirklich so, ja.
Wirklich.
Ja. Bei den Auslösern schon, diese vier Dinge, das ist ja schon 90%, 95%.
Ja. Aber zuvor nichts.
Extrem unterschiedlich. Und ich tue mich mal ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen, du wirst in meiner Praxis keine zwei Patienten mit derselben Diagnose finden, die exakt dieselbe Diagnostik und exakt dieselbe Therapie bekommen haben. Nicht, weil ich da das doll finde, sondern einfach, weil ich das tue, was notwendig ist. Und immer das Gleiche zu machen, ich sag mal, Kreuzigung rechts, Steinigung links, das macht da keinen Sinn. Ja,
ja, sicher.
Aber es gibt auch keine Heilung. Also wenn ihr die Krankheit habt, der Verlauf kann, oder die Schübe, da gibt's längere Pausen, oder, und kürzere Pausen, wird es je länger, dass ich die Erkrankung habe, werden da die Schübe, also die Pausen auch kürzer?
Das ist total individuell. Also fangen wir an, und das sind jetzt eigentlich auch zwei Fragen. Das eine erstmal ist jetzt, da gibt's so einen Verlauf, ist der immer gleich? Nee, ist er nicht. Was sich relativ leicht ist, dass nach einer Zeit, 10 Jahre, 15 Jahre, im Schnitt auch unterschiedlich, ein sekundär progredienter Verlauf eintritt. Auch wieder nicht bei allen, aber bei den meisten. Das ist okay. Wie das davor verläuft, ist extrem unterschiedlich. Jetzt kommen wir zum Thema Heilung. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist die Frage, was wir als Heilung definieren. Wenn du jetzt sagst, mein Patient hatte mal MS, hat irgendeine Behandlung X bekommen, muss jetzt nichts mehr tun, kann so leben wie vorweg, und es passiert nichts mehr, weder symptomatisch noch in den Befunden. Das halte ich für nicht möglich im Augenblick. Mein Stand. Warum? Der ist ja aufgrund irgendwelcher Geschichten da reingeraten. Weißt du, was ich meine? Der ist jetzt nicht schuld in dem Sinne von, der hat da Lust drauf gehabt, aber einfach, Dinge sind passiert, sind eben schief gelaufen, auch vielleicht für die Genetik dieser Person. Und die MS, auch andere Autoimmunerkrankungen heißen ja, du musst was ändern. Insofern würde ich jetzt mal sagen, was die klassische Medizin sagt, ist, wir machen mit der Therapie, die wir dir anbieten, dass du mit der MS gut leben kannst, alltags. Okay, da sage ich, okay, das ist auch unser Ziel und ich versuche das halt so zu, wie ist der Unterschied? Der klassischen Medizin sagt man dazu, das ist ein entzündlicher Prozess. Wir nehmen jetzt aus diesem entzündlichen Prozess einen Faktor raus, ein Funktionsprotein. Ich sage mal beispielsweise jetzt CD20, das ist ein Oberflächenmerkmal auf B-Lymphozyten, das wird jetzt rekombinant verändert, jetzt werden die B-Lymphozyten depletiert, also die sinken ab und jetzt haben wir weniger Krankheitsaktivität. Das ist eine Möglichkeit. tot oder machst eine Sache, um den ganzen Prozess zu beeinflussen. Mein Ding ist Multum non multa, vieles aber nicht vielerlei. Ich gucke, was ist passiert, wo steht dieses System, mache eine Systemanalyse, könnte man sagen, und guck dann, was braucht mein Herr Schmidt, mein Herr Mustermann, mit seiner MS, damit wir mehr Stabilität erreichen können. Und das sind fast immer mehrere Punkte. Ich habe es total selten, dass man so einen Leverage-Point hat, zack, und der Patient sagt, boah, mit der Intervention ist mega. Das hast du gar selten bis...
Also
selten,
Prozess, selten. Gell?
Genau. Und dann gehst du quasi durch den Prozess durch und du merkst jetzt, wenn es gut läuft, subjektiv, dem geht's besser, der ist stabiler, der hat plötzlich irgendwelche Reize, wo er nicht mehr, wo die MS nicht mehr so sehr reagiert. Und plötzlich siehst du auch im MRT-Befund im Idealfall keine neuen Herde. Also sprich, keine neuen Herde und keine Verschlechterung der Krankheit, sagt man Remission, Status idem, super.
Und wie kann man sich so einen Schub vorstellen? Was berichten dir da die Patienten?
Die sagen, wie gesagt, es gab initial einen Auslöser, den können die oft auch benennen. Wir hatten Riesenstress in der Firma, das war dieser heiße Sommer. Ich habe einen Infekt gehabt.
Na, ich meine, was passiert während des Zustands? Was verspüren wir da?
Ja, genau. Und dann sagen die, und initial mit diesem Ereignis habe ich plötzlich eine Verstärkung, wichtig, erstmal meiner bekannten MS-Symptome gehabt. Das muss noch kein Schub sein. Wenn es zum Beispiel bei einer Hitze passiert, spricht man vom Uthoff-Phänomen. Das heißt, die MS wird nur aktiver mit den bekannten Symptomen.
Okay.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die jetzt zum Schub hin unterscheiden. Das eine ist, und das wurde immer schlimmer und richtig krass und hat auch nicht mehr aufgehört, als die Hitze vorbei war. Oder es ist ein neues Symptom auf. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem Auge oder ich hatte noch nie ein Problem mit meinem Fußheber. Das ist jetzt neu eingetreten. Dann weißt du, das ist ein Schub.
Verstehe. Ach,
das ist ja Wahnsinn.
Wenn man mehr oder weniger, was ist die erste, wenn man zum Neurologen geschickt wird, was ist da so der erste Prozess? AT oder wie kann man sich das vorstellen? Was macht man da so als erstes?
Also erstmal, der wird den Patienten fragen, also ich bin kein Neurologe, ja. Einfach, der wird den Patienten genauso wie ich befragen, warum bist du heute hier, was ist dein Begehr? Also der wird diese Symptome abfragen, der wird ein paar Symptome nachfragen, dann wird er ein paar neurologische Untersuchungen direkt in der Praxis machen. Ja, so evozierte Potenziale und diese Dinge. Und aufgrund dieser Untersuchung dann entscheiden, ob er sagt, jetzt ist ein MRT notwendig. Dann für die Diagnosestellung tatsächlich stationär eine Entnahme von LiQuo, also von Rückenmark, also aus Gehirnflüssigkeit, die wird aus dem Rückenmark entnommen. Okay. Eben geschaut nach bestimmten Veränderungen, also sogenannte oligoklonale IgG-Banden oder auch Albumin, also Zeichen von Entzündung. Und dann sagt er, wir haben die McDonald's-Kriterien, hat mit dem Restaurant nichts zu tun, der Mensch hieß McDonald's, die McDonald's-Kriterien erfüllt, räumliche oder zeitliche Dissemination heißt das, also bestimmte Veränderungen, die wir sehen, sie haben eine MS. Dann ist diese Diagnose fix. Okay. Und dann eine Leitlinie ab. Wie alt bist du? Wie fortgeschritten ist der Befund? Wie viel Schübe hast du in der Zeit gehabt? Und da werden eben Empfehlungen ausgesprochen für eine Basistherapie oder eine Eskalationstherapie. Okay.
Und wird man da, also muss noch mal auf den Punkt zurückkommen mit der Betroffenen, wo wir letztes Jahr gesprochen haben, weil sie sich sehr, also das ist tatsächlich erst ein Jahr her, sie hat sich sehr alleine gefühlt. Es hat ihr irgendwie ein Leitfaden gefehlt. Sie hat die Diagnose bekommen und ist dann da gestanden und hat dann selbst recherchiert, ist zur
Selbsthilfegruppe.
Zur Selbsthilfegruppen gekommen.
Sie spricht so offen darüber, damit sie sehr viel erreicht und
genau.
Die sich bei ihr auch melden.
Also ist zur Gesellschaft der MS-Kranke, sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, gegangen. Gibt es da Unterschiede vielleicht vom Land zur Stadt oder wie auch immer? Also ihr Bericht war eigentlich so, dass sie sich selbst sehr darum kümmern hat müssen, recherchieren hat müssen.
Das ist leider willkommen in der neuen Welt, das ist so. Das Schöne ist immer, du hast was Einfaches, was man behandeln kann, was man schnell erklären kann und was in 3 Wochen weg ist. Du gehst zum Arzt, du hast einen Bakterieninfekt, kriegst ein Antibiotikum, wirst kontrolliert, der Infekt ist weg und gut ist. Das ist super. Ein Problem wird bei einer, MS heißt ja, erstmal der Patient hat ein Problem im Nervensystem, Aber eigentlich ist MS, Rheuma, Vitiligo, such dir irgendwas aus, eine komplexe Multisystemerkrankung. Machen wir uns da jetzt mal nichts vor. Es ist immer das Immunsystem, was initial diese Entzündung macht, aufgrund irgendwelcher Störungen. Jetzt aber, und das zu ergründen und das zu behandeln, ist nicht Teil der klassischen Medizin, sondern wir wollen eben nur diesen Entzündungsprozess in den Griff kriegen. Der Patient kriegt jetzt die Diagnose, kriegt, ich sag mal, wie es jetzt bei euch, also ich kenne es in Österreich nur vom Urlaub, einfach. Aber jetzt in Deutschland ist es so, die kriegen halt ein paar Hefte in die Hand gedrückt, hier haben wir 5 Therapien für sie, wir würden ihnen die hier empfehlen, das sind die 3 Alternativen. Entscheiden sich für eine, kriegen die meistens nochmal einen Termin in einer MS-Ambulanz bei einer MS-Schwester. Aber ganz, ganz konkret sagt, okay, also wir entscheiden uns jetzt für Präparat X, erklärt es dem Patienten und dann führt er diese Therapie durch. Entweder muss er was einnehmen oder muss irgendwo zu einer Injektion oder Infusion kommen in bestimmten Abständen oder muss sich selbst was spritzen. So. Aber der Punkt ist jetzt, ich sag mal, ansonsten heißt es, essen Sie, was Ihnen schmeckt und irgendwie gucken Sie, dass Sie weniger Stress haben. Also das heißt, es wird ganz viel gesetzt auf diese eine Therapie, die pars pro toto in den Entzündungsprozess rein kann. Und jetzt kommt noch was Spannendes. Erstmal ist so, diese Therapien greifen nicht ewig, die müssen irgendwann getauscht werden. Okay, klar. Und der andere Punkt ist, und jetzt guckt euch nur mal die Statistiken an oder fragt mal Patienten, die längere Zeit schon was haben. Selbst wenn so eine Therapie lege artis durchgeführt wird, der Patient macht das 100% und alles passt auch, ist die Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie jung der ist bei der ersten Erkrankung, dass er im Laufe seines Lebens weitere Autoimmunerkrankungen bekommt. Ja, das heißt, Autoimmunität als Phänomen wird überhaupt nicht adressiert. Kann ja auch nicht. Es wird nur ein Entzündungsprozess adressiert. Ein klassischer Fall ist, Patientin sitzt hier, kommt wegen einer MS, du fragst nach und dann kriegst du raus, okay, die hatte vor 10 Jahren schon ein Hashimoto. Dann weißt du, okay, also Autoimmunität als ein Problem gekippter Netzwerke kennen die schon seit mindestens 10 Jahren.
Verstehe.
Da ist, die hat dann ihr L-Tyroxin bekommen, das wurde auch kontrolliert, alles super, ging es ja lange Zeit auch vielleicht auch besser, wenn das L-Tyroxin die Symptome adressiert und dann hast du im Laufe der Zeit, dann kommt dann irgendwann was Neues. Außer die Person kriegt, sag ich mal, jetzt meine Mutter ist 88, wenn die jetzt Rheuma kriegen sollte, würde ich sagen, Mama, da passiert jetzt nicht mehr so viel, ist einfach so vom Alter her, aber das sind ja mit dem S oftmals auch junge Leute, die sind ja in ihren, meine Jüngste bis jetzt war 16 beim ersten MS.
Oh Gott.
Genau. Und da kann man sagen, okay, Mädel, du hast noch, ich sag mal, naja, 70 Jahre noch vor dir, da ist es gut, wenn wir das Autoimmune adressieren, dass da nicht schon was nachkommt.
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Boah, das ist komplex.
Das ist wirklich sehr komplex. Kann man, also ich kann mir die Frage wahrscheinlich schon fast selbst beantworten, aber kann man präventiv grundsätzlich gegen so Autoimmunkrankheiten und deren Folgen machen?
Ich glaube schon. Dass man das, ich glaube schon, dass man es geht.
Okay.
Lass uns so ein paar Dinge angucken, die vielleicht eine Rolle spielen. Da muss man jetzt immer so gucken, ich weiß nicht, inwieweit bei euch dieser Health Claim gilt für Nahrungsergänzungsmittel und Aussagen zur Gesundheit. Ist ja immer sehr schwierig. Gucken wir uns mal an, was spielt bei vielen dieser Leute garantiert eine Rolle? Stress. Egal, was die haben, furchtbaren Job, schlimm Ehepaar,
Schwiegermutter. Unterschiedliche Faktoren von Stress.
Genau, aber es ist immer Sympathikus, Parasympathikus runter. D'accord? Logisch. Klar. Also kann man sagen, guck doch mal einfach, dass du was machst, dass du lebenszufriedener bist. Und wenn es nicht geht, dass du wenigstens einen Ausgleich machst, dass ich mit meinem Stress auch. Ich mache Polyvagalübungen, ich mache Neurostreams mache ich, also das sind so Dinge, die du auf dem Ohr hast, und dann kommst du zum Alpha-Zustand rein. Ich würde mir Neurosim kaufen. Ich habe mir Neurosim zu meinem 61. gewünscht von meiner Familie. Ich hoffe, das klappt. Meine Frau hat jetzt allen durchgegeben, keine Tennissocken, werfen alle was in so eine große Kiste, die sich so einen Link kaufen. Also da eben für einen vegetativen Ausgleich zu sorgen, auch ehrlich zu sich zu sein, was stört mich in meinem Leben, wo kann ich aktiv was verändern und wo muss ich einfach akzeptieren, das ist so und ich muss einen anderen Umgang damit finden und mich vegetativ ausgleichen. Das sage ich, da bin ich der Meinung, das kann jeder. Das ist für jeden auch, das muss jetzt auch kein Nuresin sein für 800 Euro, da reichen eben auch Polyvagan-Übungen und kriegst du bei YouTube für Ome. Zweiter Punkt ist einfach, sich zu überlegen, was führst du dir zu?
Ja.
Esse ich jetzt für den Rest meines Lebens in dem Restaurant zum Golden M, sag ich mal einfach, und andere, esse ich Transfette, esse ich ganz, ganz viel Schweinefleisch, trinke ich ganz, ganz viel Alkohol, rauche stangenweise Zigaretten, gehe gründlich erst um 3 Uhr nachts ins Bett und pfeife morgens Kokain, das ist mal extrem jetzt, ja?
Ja.
Kaufe ich, weil ich das ganze Geld für Kippen ausgebe, jetzt eben mein ganzes Obst und mein ganzes Gemüse nur konventionell. Mhm. Hauptsache billig, auch das Fleisch, Hauptsache billig, Hauptsache Steak für 1,99. Hey, Entschuldigung, das ist wahrscheinlich reines, also das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Protein, Antibiotika und ein paar Hormonen. Also ich kann es mir den Preis nicht alles vorstellen, oder?
Ja,
so. Dann sage ich jetzt, okay, gut, pass auf, dann fahre ich halt nur, keine Ahnung, dann mache ich ab jetzt hier nur noch Urlaub bei mir im Garten, wenn ich nicht so viel Geld habe. Und dann aber ich versuche bei bestimmten Lebensmitteln wirklich auf Qualität zu achten.
Ich versuche
Verantwortung. Ja. Ausreichend Flüssigkeit zu füllen und bitte nicht aus dem Hahn. Oder wenn aus dem Hahn, dann mit einem Carbon-Block-Filter wenigstens. So. Und da sage ich auch, okay, das mit der Entspannung kann man packen, das mit dem Trinken kann man packen, finde ich, und das mit dem Essen kann man zumindest mal zum Teil packen.
So ist es. Richtig, ist absolut richtig. Und ich finde, du hast es wirklich schön gesagt, ein gesunder Mensch hat immer 1000 Wünsche, oder? Das neue Auto, die tolle Fernreise oder sonst irgendwas. Ein kranker Mensch hat nur mal einen Wunsch.
Gesundheit.
So. Ja. Und so reduziert sich das dann, bumm, mit einer Diagnose. Und ich finde einfach, es ist so wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Man sagt das oft so lapidar, so locker dahin, ja, Gesundheit ist das Wichtigste, weiß ich eh. Aber was da wirklich an Wertigkeit drinnen steckt, das ist schon, finde ich, weil wenn man mal mit so einer Betroffenen spricht, wie so Schübe aussehen oder was für Pläne sie gehabt hat und das geht jetzt nicht mehr und vielleicht sitzt sie in 10 Jahren im Rollstuhl und kann das nicht mehr machen oder jenes nicht mehr. Also das ist schon echt sehr berührend.
Aber merkst du was? Da stecken Glaubenssätze dahinter.
Ja.
Du erfährst jetzt, ich kenne euren Nachbar nicht, das ist total toller Typ, du erfährst, dein Nachbar hat Krebs. Was siehst du zuerst? Ein Grab. Ne? Du erfährst, dein Nachbar hat MS. Das Erste, was du siehst, ein Rollstuhl.
Hast du Bilder im Kopf natürlich.
Ja. Ja.
Kommt das so? Das ist ein echt wichtiger Punkt. Das versuche ich auch bei meinen Patienten zu aktivieren, denen einfach klar zu machen, du hast eine Selbstwirksamkeit.
Ja. Was
die fängt jetzt, wenn wir jetzt bei der Prophylaxe sind, bei Psychohygiene und Ernährung an. Und das ist auch Selbstverantwortung. Und auch einfach klar zu machen, ich habe Patienten jetzt, kein Witz, ich habe die ist ganz so jung, ist jetzt auch nicht mehr Ende 30. Die habe ich kennengelernt mit 18. Das war ein brutaler Verlauf. Die saß wirklich dreimal im Rollstuhl. Dreimal aus dem Rollstuhl wieder raus. Die läuft aktuell am Stock.
Okay.
Aber das ist eine Kämpferin. Die hat es mir scheißegal, wenn was passiert. Die hatte wirklich viel Stress im Leben, auch viel Stress, von dem sie nichts konnte. Jetzt verläuft das Leben in ruhigen Bahnen. Die MWS verläuft auch in ruhigen Bahnen. Sie ist eben erwachsen, eigenständig. Aber der Punkt ist, du kommst auch aus dem Rollstuhl wieder raus. Und das liegt nicht so sehr an mir oder an meinen Therapien. Gerade nicht null. Sondern an der Frage, wie entschlossen bist du? Und die war komplett klar in der Bühne, dass sie da rauskommt. Was immer auch passiert.
Aber da ist eben die Begleitung auch schon sehr, sehr wichtig. Also,
ich denke, alles zusammen auch der Umfeld generell. Ja. Gell? Wie gehen sie mit dir um? Wie sind deine Familie, Freunde so? Gell? Wie ist das soziale Leben dann? Kann ich überhaupt noch mit? Mit 18, da ist ja, da geht man weg, da hat man ja andere Sachen im Kopf und nicht die Krankheit, gell?
Ja, aber jetzt guck mal, ich sag jetzt mal, mein Vater ist Baujahr 1920. Der war halt mit 20 in Russland oder ein bisschen später mit 21 in Russland im Schützenkram. Der hat sich das nicht ausgesucht. Das war kein Ahnung. Der war einfach alt genug, dem haben sie die Knarre hin, sondern geh da hin. Und die hätten ihn ansonsten wahrscheinlich ins KZ gesteckt, wenn das nicht war. Also gehe ich mal davon aus, ja. Und der Punkt einfach manchmal, und das war jetzt durch, das hat eine ganze Generation jetzt getroffen, jetzt nicht nur mein Papa. Aber einfach manchmal trifft einfach ein das Schicksal und es hat eine besondere Herausforderung. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und sagst, wenn du zu mir kommst und du bist 18 oder 20 mit einer MS und du merkst, du kannst jetzt nicht so weitermachen, dann ist es einfach, dann ist das Schicksal dir zugefallen und siehst doch auch als eine Herausforderung.
Ja.
Ja. Wie hieß der Kardinal Richelieu? Sagt euch was? Den gab es ja wirklich.
Ja.
Frankreich regiert, wisst ihr, der hat Frankreich vom Krankenbett aus regiert. Der war fast sein ganzes Leben lang krank, gerade in der Zeit, als er so viel Einfluss hat. Was ein kranker Mann. Also wenn man immer sieht, dass der mit den da rumgelaufen ist, mit dem König und der lag im Bett. Und der hat vom Bett aus Frankreich über den König hinweg regiert. Also ist es möglich, Frankreich vom Bett aus zu regieren? Richelieu hätte gesagt, oui.
Natürlich. Also ich finde halt, dass es da wirklich gewisse Hoffnungsschimmer auch geben sollte, die transparent sind, würde, was sagst du aktuell, gibt es in der Forschung irgendwelche Ansätze, wo man sagt, okay, das wäre vielversprechend?
Also immer so, du siehst mich jetzt ja hier hoffentlich als Advocatus Diaboli für den Podcast, gell?
Natürlich, natürlich.
Also das wäre jetzt so, ich sag mal, du fragst, ist Rauchen schädlich? Wir fragen Peter Stäubesand. Das ist einfach, also hier ist es jetzt die Frage, was ist in der Pipeline? Ein ganz persönlicher Kritikpunkt von mir ist, dass solange das irgendein Funktionsprotein aus der Entzündung im Fokus hat, wird es nur beim Teil der Leute für eine bestimmte Zeit funktionieren, aber nicht wirklich was ändern. Das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, das bitte auch keiner persönlich nehmen. Das ist meine, was es braucht, und das sehe ich bei mir in der Praxis, ich meine, da mache das schon über 30 Jahre, es braucht eine personalisierte Medizin und ein generelles Umdenken, was ist Autoimmunität? Autoimmunität ist nicht, also MS ist keine Ursache von was, es ist eine Folge von was. Sekundierte Netzwerke, Barriere, also sogar Darmbarriere, aber auch andere Barrieren, Immunsystem, endokrines System, metabolisches System und so weiter und so fort. Zu gucken, wo ist der oder wo ist dieses System irgendwann falsch abgebogen. Das wird bei all diesen Menschen ein anderes sein. War es bis jetzt hier so?
Ja, klar.
Und dann sage ich einfach, das wirst du mit Kreuzigung rechts, Steinigung links nicht hinkriegen.
Ja.
Aber jetzt mal so, Deutschland 80, über 80 Millionen Leute, wie willst du das auch jetzt mal ernsthaft? Jemand würde sagen, ich bin jetzt mal, die machen mich jetzt zum Gesundheitsminister, kein Meter, aber theoretisch. Und wenn es halt so, Herr Nischinski, hier ist Ihr Budget, jetzt machen Sie mal. Ich würde es auch nicht hinkriegen.
Ja, das ist
schön. Weil das System gibt es nicht. Das ist für diese Multi, und denk mal an Sachen jetzt MCRS, MECFS, die ganzen Overlaps. Das ist, da rollt gerade ein Tsunami über Deutschland, den niemand, Longruf, Post, da, für den gibt es nichts. Für diese Leute gibt es auch nichts. Da gibt es 3, 4 Ambulanzen, die auf Jahre ausgebucht sind. Auch das braucht komplexe Multisystemerkrankungen brauchen so eine Herangehensweise. Für mich wäre eine super Lösung auf der Basis der Systemtheorie, also von Bertalanffy, da gibt es ja verschiedene Ebenen, Ilya Prigogine, auf so einer Ebene zu gucken, was ist hier passiert und dann individuell gegenzusteuern. Ja. Das braucht komplettes Umdenken, das ist alinear, zirkulär und eben nicht mehr linear, wenn dann, also auch jetzt nicht nur Bildung oder ein Wissen, auch einfach der Kopf muss anders werden. Und das kann ich nicht. Also ich könnte jetzt nicht, wenn du sagst, so Dirk, du hast jetzt die Macht, zack, ich kriege.
Das ist ja auch das Komplexe, drum auch das Bild mit dem, eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Heutzutage in Zeiten von den ganzen Wearables oder mit KI, erwartet man sich immer Antworten. Ja, man will ja eine Antwort haben. Vorher hat man gegoogelt, jetzt fragt man KI vielleicht. Man hat eben Wearables, man weiß, man kann den Sport tracken, man kann den Schlaf tracken, aufzeichnen, man hat immer Antworten. Und wenn dann so ein Thema kommt, dann ist es einfach, dann denkt man sich, na ja, aber gibt's nichts in der Früherkennung, gibt's nicht da oder hin und her. Ne? Und das ist das Komplexe an dem Thema wirklich.
Pass mal so rum. Also, was ich sage, jetzt kann ich bis jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Also einmal so, dass ich habe Patienten, und ich habe jetzt, viele haben ja so eine Smartwatch oder ein Hourring, was in dieser Art. Also ich habe einen ganzen Teil Patienten, die sagen, nicht nur bei MS, auch bei Rheuma, bei anderen Autoimmunerkrankungen, die sagen, ich konnte so ein bisschen an meiner HRV ablesen, dass sich da langsam was aufbaut, ja. Und wenn ich dann jetzt eben nicht gegensteuere.
Auf der Basis Autoimmun jetzt.
Ja, auch MCS, MCR, also komplexe multiple Systemerkrankungen, aber natürlich auch Autoimmun, weil das ist Standard. Oder ein tolles Beispiel für eine komplexe multiple Systemerkrankung. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein HRV nicht gut läuft, nicht ein Tag, aber generell statistisch, da baut sich oft was auf. Und noch so ein Wort zur KI, ob du es glaubst oder nicht, seitdem es jetzt eben ChatGPT und Gemini und alles, ich sag mal, für zu Hause gibt, tauchen jetzt so ein neuer Typ Patienten bei mir auf, die haben auch einen Leitsordner oder voller Befunden, Sack voller Nahrungsergänzung, 5 Seiten KI-Ausdruck und am Ende ist es so, KI ist am Ende immer Wissen ohne Erfahrung. Das ist der Punkt. Und dann sage ich immer den Leuten, wisst ihr, am Ende kriegt ihr halt Automation Bias und lass uns jetzt mal gucken, was du wirklich brauchst. Nochmal, das, was das Ding ausspuckt, das ist nicht doof, das ist alles Hand und Fuß, aber das ist eben immer Bias. Das
genau.
Es ist nicht für Max Mustermann, der jetzt einfach vor mir sitzt.
Es lässt sich auch nicht individualisieren.
Eine Chance. Und das sehe ich auch gesagt, wenn die Patienten das mitbringen, ich schaue da immer auch rein und sage, ja, okay, das sind das gemacht. Und guck mal, das sind das. Warum? Die haben nicht die richtige Frage gestellt, weil sie es nicht wissen können. Ist völlig in Ordnung. Du stellst die richtige Frage und du kommst da ein Stück weit weiter.
Aber ich würde mir nie so eine Diagnose.
Naja. Wenn du was hast, vielleicht schaust mal. Ich würde niemals Nein sagen. Also ich bin auch jemand, ich würde zumindest es nicht ausdrücken und
nein,
zum Arzt gehen. Das würde ich nicht
tun.
Aber ob man nicht doch mal nachfragt und schaut.
Das ist ja, klar. Absolut.
Da ist halt groß, dass es dich auf eine falsche Fährte vielleicht auch bringt. Denn, na, dann rattert das im Kopf.
Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist ja auch völlig statthaft, dass jemand sagt, keiner kann mir weiterhelfen. Jetzt habe ich meine 15 Symptome bei ChatGPT angegeben und der sagt, guck mal nach MS. Und zwar, das kann ja auch am Ende hilfreich sein, dass man sagt, ich habe versucht, drauf zu drängen, dass da mal genauer hingeschaut wird und dann vielleicht auch einen Neurologen gefunden, der jetzt sagt, okay, pass auf, in Ordnung, wir machen jetzt mal den und den Test. Und so, oh, Mensch, Sie haben recht.
Super wäre natürlich, wenn die KI unsere Podcast-Folge ausspucken würde, denn das ist medizinisch fundiert und Wissenschaft und das sollte auch Menschen anstoßen, um ein bisschen Acht zu geben, Acht auf sich zu geben oder auch aufs Umfeld. Also, wie meine Schwester gesagt hat, es ist ja auch für die Beteiligten, für die Familie, für die Freunde schwierig, wenn jemand eine Krankheit hat. Also, man weiß ja auch nicht, wie geht man jetzt um damit? Was sagt man? Wie begleitet man den am besten? Also, not easy.
Frag. Weißt du, der Punkt ist, dass viele Menschen, die MS haben, die, wo du jetzt eben auch schon siehst, der kann nicht richtig laufen, wie auch immer, den würde ich einfach fragen, was er braucht. Weil da gibt es sicherlich Menschen, die sich auch freuen, wenn du denen jetzt eine Unterstützung gibst, aber vielleicht auch Menschen, die einfach genervt sind und sagen, bitte hör auf, ich habe zwar eine MS, aber ich bin nicht so behindert, dass ich nicht auch selbstständig am Leben kann, dann hupen die halt. Ja.
Behandle mich wie einen normalen, gesunden Menschen.
Ja. Natürlich. Ja. Ich will mal nachfragen. Sag mal einfach, mir ist das, gerade bei einem Freund, einfach mir ist das jetzt aufgefallen. Wie ist denn das? Und einfach, ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer, mir zu überlegen, wie gehe ich damit um? Und dann würde ich fragen, was brauchst du? Was würdest du dir wünschen? Und dann würde ich gucken, ob ich das erfüllen kann.
Aber genau das ist auch das Schwierige, das Fragen. Also, wir haben ja ein bisschen Erfahrung, unsere beiden Eltern sind beide an Krebs verstorben und das ist so schwierig, weil dass man über den Schatten springt, zu jemandem hingeht und sagt, hey, was brauchst du, hey, ich weiß, es gibt dir schlecht, es ist echt schwer, also ist eine Hürde, aber wichtig, sehr wichtig, also hast einen Punkt. Es ist wirklich.
Also mein Tipp immer, fragen. Ja. Bist du unsicher? Frag nach. Schlimmstenfalls sagt er, keine Ahnung. Und dann kann man gucken und sagen, dann sag mir bitte, würde ich dann sagen, dann sag mir bitte, wenn du was brauchst. Mhm. Ja, und ich bin einfach da für dich.
Genau, ja.
Die Sicherheit hat, dass er dich anrufen kann, hier, Bernhard, jetzt würde ich dich gerne mal in Anspruch nehmen, weil das mir das passiert ist. Kannst du dir überlegen, ob du das machst oder nicht.
So ist es, ja. Den Mut muss man halt auch haben, weil gerade als Betroffener oder eng Beteiligter eines Betroffenen hat man 1000 Gedanken im Kopf, oder? Das geht von bis. Also das ist oft auch Schamgefühl und denkt sich, boah, okay, ach, ich belaste lieber niemand anderen, weil der ist gerade so glücklich, hat Kinder bekommen und wenn ich jetzt mit meinem Rucksack da daherkomme, dann geht's dem vielleicht auch noch schlecht, ich ziehe mich lieber zurück und zack. Also so schwierig ist das halt auch und genauso komplex wie das Thema heute.
Aber warum dann nicht auch vielleicht sagen, hey, einfach ein Signal geben und sagen, wir sind da. Und du musst einfach nur wirklich, ich sag mal, anrufen, eine WhatsApp schicken, was auch immer. Und dann, wir wollen uns die jetzt nicht aufdrängen, aber wir sind da, wenn du uns brauchst. Und was jetzt die Betroffenen angeht, sag ich denen ganz oft, wissen Sie, mitfühlen ist gut, mitleiden macht nur schwach. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und es hilft nicht wirklich bei MS. Mitleiden.
Ja.
Mich fühlen vielleicht schon.
Ja, das ist gut. Ja, das ist ein guter Sprichwort. Also, wir bekommen keine direkte Antwort. Wir wissen nur, wo es hingeht.
Du meinst Heilung, oder? Ich
will ja, wie ich schon gesagt habe, ich wiederhole mich, am liebsten die Therapie A und B haben und dann weiß man am Ende, ich bin geheilt. Das ist immer so die Traumvorstellung oder die Wunschvorstellung. Man muss halt auch akzeptieren, dass es im Leben Dinge und Krankheiten gibt, wo man damit leben muss.
Ja, aber vielleicht kann man gut damit leben. Dass jemand sagt, ich habe das.
Genau.
Aber wenn das jetzt so bleibt, die Therapie bringt mich nicht um, ich bin auf einem ganz guten Niveau, dann freue ich mich über jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, wo ich all das machen kann, was ich trotz MS noch machen kann.
Ja, das ist...
Oder, ja, nur so ein Ding, nur vielleicht ein, zwei Tipps, logischerweise werden auch Betroffene diesen Podcast hören. Zum Beispiel gut ist das MS-Gym, kennst du das, von Trevor Wiggin?
Ja.
Weil die sagen ja oftmals, okay, ich habe MS und dann haben die, also in Deutschland haben die einen Anspruch auf Physiotherapie.
Okay.
Das ist aber unterschiedlich. Ja, klar, logisch. Also, das ist wie jeder Anwalt arbeitet anders, jeder Heilpraktiker, jeder Arzt, jeder Physiotherapeut, so. Und der Trevor Wiggin, The MS Gym in einem Wort.com, Amerikaner, der einfach, Trainingsprogramme für MS-Patienten entwickelt hat, die quasi online
funktionieren. Ah, das werden wir in unsere Shownotes verlinken.
Okay. Ja, aber die jetzt einfach oft sagen hier irgendwie, ich komme irgendwo aus MacPom vom Land, da ist einfach nicht so ein Angebot da, wie ich es bräuchte. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht, das ist gar kein Thema, guck dir das mal an. Da kannst du dir entweder, also erstmal so kostenlos Videos angucken, ob das was für dich ist. Das ist ein Amerikaner, der spricht ähnlich schnell wie ich auf Englisch. Das soll es in Englisch einigermaßen hinkommen. Und dann kannst du da einfach quasi sowas wie ein Abo abschließen, kriegst du eben auch spezielle Übungen. Das wird zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass ich eine sehr spezifische Bewegungs- und Übungstherapie bekomme, ohne jetzt in die USA reisen zu müssen. Ich sag mal in MacPom oder irgendwo ins Ostfriesland, wo jetzt halt vielleicht nichts in der Nähe ist, was ich so gebrauchen kann. Beispielsweise jetzt. Den empfehle ich sehr, sehr oft. Wenn die Patienten sagen, bei uns gibt's das nicht, genau. Dann sagen wir, dann gehen wir an. Ja.
Ja. Schön.
Das, was es gibt.
Zum Abschluss haben wir noch eine, schauen wir mal, ich bin auf die Frage schon gespannt, aber.
Auf die Antwort.
Auf die Antwort, Entschuldigung.
Auf die Antwort. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Und den Zuhörern, die an MS erkrankt sind oder mit MS-Erkrankten zu tun haben. Okay, ein paar wichtige Punkte. Egal, wo ihr mit eurer MS steht, erstmal, es gibt eine Selbstwirksamkeit. Ihr könnt was machen. Und das ist auch der erste Punkt, dass ihr euch entschließt, was zu machen, wenn ihr nicht zufrieden seid mit dem Ergebnis, das ihr jetzt habt. Ihr habt die Möglichkeit, euch jemand Alternativen zu suchen, der das vernünftig macht. Da könnt ihr auch, also jetzt bei unseren Patienten komme ich mittlerweile aus der ganzen EU. Wir hatten im letzten Jahr jemanden aus den USA, die erste Patientin aus den USA und jetzt, die hatte den weiteste Anreise. Dieses Jahr ist der Patient momentan Also Stand bis 30.06. war ein Junge aus London zum Beispiel. Auch wenn der weiter weg ist oder eben Trevor Wiggen, der ist in den USA. Also es gibt einfach Möglichkeiten, wo du dir Hilfe holen kannst, wo du dir einen Advocatus Diaboli holen kannst. Der erste Schritt ist, dass du wirklich was verändern willst. Es geht nicht darum, ich bleib da, wo ich bin. Sei bereit, was zu verändern und glaube an deine Selbstwirksamkeit und dann mach dich bitte auf den Weg und tu was. Und wenn du nur wo anrufst und einen Termin machst, egal, aber tu was. Und nicht das, was du bis jetzt gemacht hast, weil das hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist. Das kann man auch.
Ja.
Bei dem schönen Abschluss möchten wir es in dem Positiven belassen und danke dir für deine Zeit, für die wertvolle Informationen, muss man wirklich sagen. Also trotz alledem, die Selbstwirksamkeit, wie du gerade gesagt hast, das ist die Hoffnung, die am Ende überbleibt.
Chance, das ist die Chance.
Und die Chance, ja.
Das ist wohl der Unterschied. Das ist die Chance, die du ergreifen kannst. Die feiert hast du immer.
Wunderbar.
Das ist gut zu wissen.
Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute auch schon. Auch wenn du vielleicht schon über die Pension nachdenkst, aber ich glaube, es ist noch sehr wichtig und wertvoll, dass du weitermachst.
9 Jahre noch. Ich gehe jetzt in Pension. Oktober 35. Also noch bin ich da.
Schön. Alles Gute weiter.
Vielen Dank. Diese Einladung. Dankeschön.
Danke.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!